Heute zu Gast Prozessexperte und Off-Counsel von Clarius Legal, Tamai Schimang.
Und ich glaube, es ist sehr wichtig, dass man, wenn man sagt, ich möchte jetzt Prozesse ändern, fang bitte mit denen an, die auch wirklich, wo es realistisch ist, dass du in 2 Wochen etwas geändert hast oder etwas zumindest anfassen kannst.
Willkommen zu einer neuen Folge von Talking Legal Tech, dem Podcast des Legal Tech Lab Cologne. Diese Folge wird unterstützt durch Wolters Kluwer Deutschland und mein Name ist Filippo Molina und heute zu Gast, mir gegenüber, sitzt Tamai Schimang. Willkommen Tamai, schön, dass du da bist.
Philippe, ich freue mich sehr, hier zu sein.
Schön, dass du dich so sehr freust, hier zu sein. Ich freue mich auch sehr, dass du hier bist. Heute ist eine bisschen besondere Ausgabe, weil wir heute über dich als Allzweckwaffe reden. So beschreibe ich dich. Weil du machst so viel, wenn man zum Beispiel in deine LinkedIn-Bio schaut, dann sieht man, dass du ganz, ganz viele Dinge machst und die sind nicht alle beendet, sondern du machst die alle noch weiter. Das fand ich ganz interessant und was bei mir im Kopf geblieben ist, dass du oben in deiner Bio drin stehen hast, dass du Projects and Processes machst. Das heißt, heute werden wir über Projekte und Prozesse reden, aber bevor ich dich hier vorstelle, vielleicht stellst du dich kurz selbst vor.
Ich hatte gehofft, dass ich darum herumkomme. Tamai Schimang ist mein Name, bin Rechtsanwalt. Ist lustig, dass man damit immer anfängt, ne?
Ist er ein Rechtsanwalt?
Ja, das ist so. So, Punkt. Ich bin Rechtsanwalt, fertig. Nein, bin Rechtsanwalt und habe so meine Erfahrungen gesammelt in der Wirtschaftsrechtswelt. Bin jetzt seit Ende 16, würde ich jetzt mal sagen, in dieser Legal-Tech-Welt unterwegs. Hab genau Anfang 17 mit zwei Mitgründern Streamlaw gegründet und vorher schon noch hier in Frankfurt dieses Legal Tech Meetup in die Welt gerufen, gemeinsam mit 2 anderen noch. War auch eine ganz nette Sache. Hab danach noch, also ich mache es jetzt nicht zu konkret, verschiedene Alles Sachen gut. gemacht und bin inzwischen ja in zwei Funktionen tätig. Da können wir ja gleich noch drüber sprechen. Ansonsten bin ich Frankfurter durch und durch, habe 2 Kinder. Und komme gerade aus dem Urlaub, insofern bin ich einigermaßen entspannt gerade.
Tamai sitzt vor mir ganz entspannt. Streamlaw, war Streamlaw für dich der erste Berührungspunkt in dem Legal-Tech-Bereich oder war das davor? Wie kam das an, dass du diese Schiene gerutscht bist 2016?
Ja, also gegründet haben wir 2017. Es war sicherlich die erste Manifestation des Ganzen. Wir haben angefangen, also ich habe selbst angefangen, mich damit zu beschäftigen in der Elternzeit 2016, Anfang 2016. Da war ich 5 Wochen Freunden und Kindern in Thailand und hatte ich auf einmal zu viel Zeit zum Nachdenken und kam auf die Idee, dass da irgendwas falsch läuft in der Art und Weise, wie ich arbeite, wie wir arbeiten, wie anwaltliche Tätigkeit funktioniert. Das hat überhaupt nichts mit den Kanzleien per se zu tun, mit denen ich habe in einer ganz tollen Kanzlei gearbeitet damals und hatte auch ganz tolle Erfahrungen vorher schon gemacht. Aber irgendwie hatte ich das Gefühl, das ist ein struktureller Fehler in der Art, wie Rechtsanwälte und Rechtsanwältinnen arbeiten.
Was war da der strukturelle Fehler?
Ich bin ein extrem fauler Mensch und ich mache ungern Sachen zweimal, die ich einmal machen kann. Und das ist
okay, das zieht sich übrigens, dieses Mindset zieht sich bei hier durch unsere Gäste komplett durch. Also viele Leute nervt es und dann kommt
genau.
man zu denen.
Wenn man diesen Nerv nicht hat, dann, wenn man es okay findet, die Sachen immer wieder aufs Neue zu machen, dann kommt man nicht auf die Idee, irgendwie was zu gründen, glaube ich, oder irgendwie da rauszugehen, weil das System ist dann schon auch recht entspannt, wenn man das machen kann. Aber mich hat es tierisch genervt und dachte mir, woran liegt das eigentlich? Und dann ist mir auch aufgefallen, dass ich als Jurist zwar ganz, ganz toll Jura ausgebildet wurde, aber eigentlich keine Ahnung hatte, wie die Welt so funktioniert außerhalb von Streitigkeiten und Verträgen. Und dann habe ich diese Zeit in der Elternzeit genutzt, ein bisschen links und rechts zu lesen. Klassiker wie jetzt, ne, Tomorrow's Lawyer, aber auch so ganz viel klassische Lean Startup und was man halt so, was einem da so vor die Flinte kommt, von eins zum anderen und dann viel Internet und so. Und dann stellt man fest, ja, okay, da ist eine Welt, die bei uns nicht existiert. Bei uns.
Welche ist das?
Ja, eine innovative Welt, eine Projektmanagement-Welt, eine gestrukturierte Welt, eine Welt, in der du für deine Zeit verantwortlich bist und nicht sie in Rechnung stellst und deswegen eigentlich so viel Zeit verbraten kannst, wie du willst. Also ich übertreibe jetzt ein bisschen, ne? Aber diese Welt ist jetzt auch nicht besser oder schlechter, aber sie ist vor allem erstmal anders. Und das fand ich ganz interessant. Und so kam dann auch damals mit meinem damaligen, dann auch späteren Mitgründer von Streamlore, der auch Zeit hatte, also er hatte ein Sabbatical und ich hatte noch Elternzeit und haben wir uns relativ regelmäßig getroffen und gelegt, ja, was könnte man denn mal machen? Und da kam auf die geniale Idee, ein Mandatsmanagement-Tool zu entwerfen.
Und das war Streamlore.
Das war der Gedanke bei Streamlore und oh Wunder, aus diesem Tool ist nie was geworden, weil wir natürlich, wie man das so macht, gepivotet haben. Also unseren,
was heißt
unseren,
das?
Also unsere Ausrichtung geändert haben, aber dazu vielleicht später. Aber das war so der erste Moment, das war Mitte 2016 und da kam bei mir auch relativ schnell der Punkt, wo ich dachte, okay, das lässt sich nicht mehr vereinen mit der Tätigkeit in der Anwaltskanzlei.
Also siehst du dieses Projekt bei Streamlore als ein gescheitertes Projekt an?
Nö.
Oder nein?
Nö. Also das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen wie abgelesen aus so einem Entrepreneurship-Buch, aber ich halte eine Entscheidung ganz selten für falsch, die man trifft. Also ich denke da ziemlich viel drüber nach und ich glaube, ich kann über sehr viele Sachen sagen, dass sie vielleicht mit dem Wissen, das ich jetzt habe, hätte ich es vielleicht anders gemacht, aber aus der damaligen Warte falsch, nö. Also und deswegen auch scheitern, nö, weil ich wusste ganz viel nicht, habe ganz viel gelernt dadurch, extrem viel, und durch Streamlore, auch durch die späteren Sachen, die ich gemacht habe.
Und was war da so die Erkenntnis?
Ich glaube, bei Streamlore eine Kernerkenntnis war, wirklich noch mehr zu verstehen, was eigentlich mein Markt ist oder unser Markt ist und was der braucht und weniger zu denken, was wir für richtig halten. Es ist zum Beispiel so, dass ganz viele Sachen, die ich jetzt mache oder die auch andere Leute jetzt machen, Sachen sind, die wir 2017 irgendwie mit Streamlore überlegt hatten, hey, das könnte man doch so machen. Das hat halt niemanden interessiert damals. Ne? Und ich will jetzt gar nicht sagen, oh, way ahead of time oder sowas, sondern es ist einfach, man hat halt Ideen, die hatten auch nicht nur wir im Zweifel. Aber man hat dann auch so ein bisschen diesen Ideen festgehalten, obwohl es einfach gerade nicht die Zeit dafür war. Es wäre halt zu dem Zeitpunkt eine andere Zeit gewesen. Das haben wir dann auch gesehen, als wir dann angefangen haben, weniger auf Tool-Entwicklung zu gehen, sondern eher auf Digitalisierungsberatung.
Ja.
Ja, und da war dann eine viel höhere Nachfrage da. Ja.
Und wie viel Prozessmanagement hat damals schon bei dir eine Rolle gespielt?
Mhm.
Oder war das einfach ein dauerhafter Begleiter oder kam dieser Gedanke vom Prozess aus und dass ich einen guten Prozess brauche, kam der die erste Elternzeit oder hattest du den bereits früher?
Ich hatte ihn schon früher, ich hatte nur nicht, mir war noch nicht bewusst, was es ist. Also es ist, also ich war nicht im Referendariat, aber als wissenschaftlicher Mitarbeiter nach dem ersten war ich bei sehr großen Schiedsverfahren beteiligt, als Wismit oder in Massenverfahren in großen Kanzleien. Und natürlich sind das, was man da macht, letztlich Prozesse, Geschäftsprozesse. Die sind aber nicht beziehungsweise nicht ausreichend dokumentiert. Die sind nicht, die werden nicht gelebt, die werden nicht, doch falsch, sie werden gelebt, aber sie werden nicht gemanagt. Ja? Also sie sind nicht bewusst da. Und was mir gefehlt hat, war einfach diese Struktur, dass wirklich allen klar ist, was ist denn jetzt zu tun? Also das ist ja ein Prozess. Ein Prozess ist, alle wissen, was der nächste Schritt ist, wer was zu tun hat, wie es zu tun hat, was das Outcome ist von dem nächsten Prozessschritt und dann quasi die Übergabe an den nächsten Prozessbeteiligten. Das ist wie ein Staffellauf. Und das ist das, was ich mir gewünscht habe. aber was
damals
und heute auch immer noch manchmal, was sich ganz viele Leute wünschen, aber was einfach wahnsinnig schwer ist zu erreichen, insbesondere in der Welt, wenn man jetzt mit BWLern redet oder mit Logistikleuten oder sowas, die einfach Prozesse gelernt haben und wissen, das ist ein Prozess, wo das gemacht, das sind die Vorteile, das ist erforderlich, das sind die Stakeholder, pipapo. Dem muss man das nicht erklären, aber Leuten, die juristisch gebildet sind, die immer wissen, dass eigentlich der Einzelfall zählt, ja, im juristischen, wir können halt nicht alles über einen Kamm scheren, das ist auch richtig so, denen dann zu sagen, okay, aber ein Teil dessen, was gemacht wird, ist ja so standardisierbar, dass es ein Prozess ist. Da habe ich auch eine Weile gebraucht, um hinzukommen, sag ich mal. Ne?
Kann man nur standardisierte Fälle in einen Prozess einpflegen?
Nö.
Oder ist gerade auch nicht der Umgang mit einem unstandardisierten Problem
auch ein Prozess lösbar? Ja, klar,
oder?
Natürlich.
Aber jetzt könnte man auch aus der juristischen Perspektive sagen, warum brauche ich Prozesse und ein gutes Prozessmanagement, wenn es doch so gut läuft, wie es halt läuft?
Ja, warum brauche ich das? Ich meine, die Argumente sind ja, ich glaube, weitgehend bekannt, dass das natürlich aus Mandantensicht häufig gefordert wird. Es wird aber auch nicht nur aus Mandantensicht gefordert, meiner Meinung nach, sondern auch aus Mitarbeitersicht, dass einfach Prozesse, wozu führen Prozesse? Prozesse führen zu Messbarkeit. Letztlich, du weißt, was bei rauskommen kann. Sie führen auch zu einer Vergleichbarkeit. Sie führen zu Transparenz. Sie führen zu einer gleichbleibenden Qualität. Also wenn innerhalb eines Prozesses ist ja nicht nur der Schritt beschrieben, sondern auch was und in welcher Güte ein Schritt zu erfolgen hat. Und man kann da Hilfestellungen einbauen etc. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, um dafür zu sorgen, dass in diesen Prozessen auch die Arbeit qualitativ hochwertig erfolgt. Je standardisierbarer ein Prozess ist oder ein Vorgang ist, desto höher kann ich den natürlich auch definieren. Wenn ich jetzt, nehmen wir mal als Beispiel, ich habe das früher mal eine Weile gemacht, ich habe eine DNO-Klage, also eine Geschäftsleiterklage. Der wird verklagt für seine für Schlechtleistung als Geschäftsführer zum Beispiel. Das ist natürlich so individualisiert. Da kann ich nicht sagen, oh, da machen wir hier Trick 17 und Schema F und was man sonst noch alles macht und dann funktioniert das schon. So ist das nicht. Krasser Gegensatz, Flightride zum Beispiel, die inzwischen einen so ausgetüfteten Algorithmus haben, der quasi auf jede Situation die Antwort hat. Das ist natürlich auch die Masse, die dahinter steckt, um die Prozesse so gut zu definieren. Ne?
Okay, wenn ich jetzt ein Partner bin in einer Großkanzlei und ich denke, unsere Prozesse laufen vielleicht, meistens laufen die Prozesse ja auch irgendwie intuitiv. Mhm. Also wenn das bei uns passiert, wenn ein Mandant bei uns durch die Tür läuft, dann passiert das, sobald er weg ist, passiert das, ist ja auch ein Prozess. Wie kann ich denn Prozesse in meinen Kanzleialltag einbinden? Wie kommt man von diesem 0 aufs 100?
Auf 100?
Wie kann ich die, ja, oder auf 50?
Vielleicht fangen wir mal mit 1 an.
Wie kriege ich, mit 1. Wie kann ich diesen Prozess identifizieren im ersten Schritt und wie kann ich ihn implementieren im zweiten Schritt?
Du sprichst gerade eine Kanzlei an. Ich würde tendenziell, glaube ich, eher, also ich spreche tendenziell lieber über Unternehmen, aber wir können auch über Kanzleien sprechen. Ja, also wie identifiziere ich einen Prozess? Es ist letztlich muss ich mich darüber im Klar werden, was mache ich eigentlich gerade? Also was mache ich den ganzen Tag? Was mache ich mit meinen 24 Stunden eigentlich? Und zwar immer wieder, ja. Und das geht relativ einfach mit ganz banalen Mitteln, wie Post-its und einfach mal gucken, aha, ich habe das auch schon ein paar Mal in Kanzleien gemacht, ich habe das häufiger im Unternehmenskontext gemacht, aber auch in Kanzleien. Wie sieht eigentlich eine Transaktion aus? Wie sieht eigentlich eine Markenanmeldung aus? Wie sieht eigentlich eine Vergabe, eine Betreuung eines Vergabeverfahrens aus? Und das sind, oh Wunder, immer wieder die gleichen Schritte. Und dass innerhalb dieser Schritte im Detail natürlich etwas anders läuft, eine andere Schublade aufgemacht wird, das ist klar und das wird auch niemand dem Juristen nehmen. Aber dass er natürlich, der Jurist oder die Juristin, bei jeder Transaktion dieselben Phasen durchläuft, plus, minus, das ist meistens immer wieder das Gleiche, ja. Und ich will hier nicht eine Gleichmacherei propagieren, aber es geht darum, dass man sich halt bewusst werden muss, dass wir eigentlich immer wieder die gleichen Abläufe haben, plus auch eigentlich immer wieder die gleichen Informationen bzw. Informationskategorien brauchen, die aufgenommen werden müssen, die weitergegeben werden müssen. Und wenn ich mir einmal schaue, okay, was muss denn da alles gemacht werden? Es muss ein SPA verhandelt werden, es muss eine DD gemacht werden, es muss eine Anlage erstellt werden, es muss dieses und jenes gemacht werden.
Du redest so schnell, dass ich gar nicht erklären kann, was alle die Begriffe sind.
Ja, okay. Leute können ja googeln. wenn ich das alles einmal gesammelt habe, dann kann ich es in eine logische Reihenfolge bringen. Dann kann ich auch entscheiden, was mache ich denn besser vorher, was mache ich denn besser nachher. Was macht denn wer am besten, zu welchem Zeitpunkt und mit wem muss er darüber reden? Wie kann ich den Informationsfluss gestalten, dass er richtig läuft? Und wie kann ich dann, wenn ich diesen Standardprozess oder diesen Grundprozess einmal definiert habe, wie kann ich dann für Abweichungen sorgen, wenn ich jetzt zum Beispiel mal eine andere Art von Transaktion habe oder wenn etwas passiert, was nicht dazugehört? Was ist denn die Eskalationsstrategie? Und wenn ich das einmal gemacht habe, man muss ganz ehrlich sagen, es passiert ja trotzdem, ne? Es läuft ja. Du hast ja vollkommen zu Recht gesagt, es läuft ja. Aber es läuft, warum? Aufgrund von Erfahrung und aufgrund von eingespielten Teams uns aufgrund der Menschen. Und wenn Menschen wegfallen oder woanders hingehen, dann ist diese Erfahrung und dieser Prozess an sich weg. Ja. Und das ist halt etwas, ich meine, versuch mal in einer mittelgroßen deutschen Kanzlei ein Standard-SPA-Template zu finden. Nehmen wir mal an, die haben irgendwie 10 M&A-Partner. Versuch mal ein Standard-SPA-Muster zu finden. Das ist sehr schwierig, weil sie sich einfach nicht darauf einigen können, weil das unterschiedliche Erfahrungen, unterschiedliche Herangehensweisen etc. Und ich sage auch gar nicht, dass das jetzt alles, wie gesagt, gleich gemacht werden muss, aber man muss sich auf einen gewissen Standard einigen können, damit Leute wissen, woran sie sind.
Okay, und wenn eine Kanzlei sagt, okay, das klingt da sehr gut, was Tamai sagt, wie können wir das jetzt implementieren? Wir kriegen das, wir haben ganz viele Post-its gemacht, aber irgendwie sehen wir da nichts. Helfen tut dann ein Prozessmanager oder eine Prozessmanagerin, oder?
Ja, zum Beispiel. Also
den holt man sich in extern rein.
Das kann man in verschiedenen Möglichkeiten machen. Also Prozesse aufnehmen, gestalten, das ist jetzt, da muss man jetzt kein MBA für können, für MBA für machen. Das ist schon was man auch lernen kann. Das ist auch garantiert nicht total falsch, wenn das jemand macht, die oder der Teil der Organisation sind. Weil es ist natürlich schon gut, wenn man weiß, wovon man redet.
Und das Know-how sollte auch nicht verloren gehen.
Zum Beispiel, ja. Also
weil ein Prozess ja nicht einmal identifiziert, sondern der wird sich verändern. Exakt. Es werden noch mehr Prozesse aufkommen. Deswegen, ich wollte nur zu dem Punkt kommen, dass man dann sagt, das Prozessmanagement ja das ist, was bei uns momentan im juristischen Bereich mit Legal Operations betitelt wird. Das, oder nicht?
Ja. Also, große Diskussion ist, Legal Operations geht viel, viel weiter als ausschließlich die Prozesse, so zumindest mein Verständnis. Ebenso aber auch Prozessmanagement, auch über Themen des Legal, also die haben eine große Schnittmenge, Legal Operations und Prozessmanagement, aber sie sind meiner Meinung nach, betreffen auch unterschiedliche Bereiche, also wo sie sich auch gar nicht berühren. Ich halte es für durchaus sinnvoll und richtig, Prozess-Knowledge, Prozessfähigkeit in eine Kanzlei, in eine Organisation zu bringen. Das machen auch manche schon. Und dann sollen sie einfach mal anfangen. Wir haben jetzt vor kurzem zum Beispiel eine Veranstaltung gehabt, die wir Let's Tackle It nennen. Das war so eine Online-Veranstaltung. Und da hat der Silvio Kupsch, der ist bei PwC intern, in-house, in der Abteilung, berichtet, wie die Prozessaufnahme in der Rechtsabteilung gemacht haben. Ja, ist wieder Rechtsabteilung, nicht Kanzlei, aber trotzdem.
Und Rechtsanwendung.
Genau, ist Rechtsanwendung. Und er hat halt sehr klar gesagt, nee, wir haben jetzt einfach mal geguckt, wie macht man das denn? Dann haben wir eine Methode gefunden, die Bildkartenmethode, die ich im Übrigen auch empfehlen kann.
Wie ist sie?
Ja, es ist so ein bisschen wie mit Post-its. Du hast verschiedene Karten, die verschiedene Prozessschritte beschreiben, abstrakt. Und die kannst du dann quasi hintereinander legen, alle sehen, was quasi ist ein gemeinsames visuelles Bild von dem Prozess und da kann man sehr schnell identifizieren, wo sind die Fehler, ist das denn wirklich so? Man kann quasi sehr kollaborativ daran arbeiten. Es ist inhaltlich sehr ähnlich wie beim Post-it arbeiten.
Okay. Ja. Und dann haben wir
einfach angefangen,
dass diese Methode
läuft. Genau, wir haben einfach angefangen.
Okay.
Haben einfach mal gemacht und dabei gelernt. Und das ist, ganz ehrlich, so macht das doch jeder. Also, jeder, der irgendwo hinkommt, fängt einmal an und macht's falsch. Und dann macht das nochmal und macht das besser. Und beim fünften, sechsten Mal macht das richtig gut. Und das muss halt eine Kanzlei oder ein Jurist auch für sich in Anspruch nehmen, dass diese oder akzeptieren, dass diese Lernphase erforderlich ist, um eine Prozessreife im Unternehmen zu bekommen. Es ist ganz interessant, dass du da so detailliert nachfragst, weil ich sitze gerade, du kennst ja vielleicht das Liquid Legal Institut und ja. Ich sitze da in einer Arbeitsgruppe, die sich mit Inhouse-Prozessen beschäftigt, also Legal Inhouse-Prozessen.
Was macht denn das Liquid Legal Institut nur in einem Satz, weil vielleicht wissen die Hörer, ja,
das Legal, ich nenne es immer ein sehr umfassenden Think Tank für Innovationen und die Weiterentwicklung des Rechtsmarkts.
Und was macht denn der Arbeitsgruppe zu Prozessmanagement?
Es gibt ein White Paper, das kann man sich runterladen.
Ich auch, pack mir die Shownotes.
Genau, ja, kannst gerne die Shownotes packen, ich kann dir den Link nochmal schicken. Und wir gehen dieses Thema, warum sind eigentlich Prozesse, in diesem Falle Inhouse, in der Rechtsabteilung, so relevant? Also warum sind sie relevant und wie fange ich eigentlich damit an? Welche Grundprozesse gibt es eigentlich? Wie dokumentiere ich sie und wie halte ich sie am Laufen? Das hattest du vorhin angesprochen. Das ist quasi das Lifecycle-Management. Also das, ein Prozess ist einmal definiert. Danach, wenn du Glück hast, wird er implementiert. Aber wenn du Pech hast, ist er halt dann nach einem Jahr wieder raus. Wenn er nämlich nicht mehr aktuell ist, dann benutzt ihn wieder keiner. Dann machen alle ihre Workarounds.
Niemand adaptiert den.
Ja, niemand, aber er wird nur dann dauerhaft adaptiert, wenn er sich auch anpasst. Wie du gerade schon richtig gesagt hast. Und ohne diese fortlaufende Korrektur oder Anpassung an die tatsächlichen Umstände oder von mir aus eine neue BGH-Entscheidung oder die Business-Umstände von deinem Mandanten, ist der halt wieder tot, der Prozess, wenn das nicht passiert.
Wie häufig muss ich denn über meine Prozesse nachdenken? Also ich glaube, Leute, die sich konstant mit Prozessen beschäftigen, die sagen, am besten jede Minute deines Tages, aber das ist ja, so ist das ja nicht.
Nee. Der Sinn von einem Prozess,
ich glaube,
bitte, nee.
Ich frage mich nur, wie das ist, ob man dann jeden Monat mal so einen Geofix hat, an dem man sagt, heute reden wir mal über Prozesse oder
heute nehmen wir uns mal diesen Prozess vor.
Nicht so, wie es in der Praxis läuft.
Ja, ich würde nicht sagen, dass es da jetzt eine Zahl gibt, irgendwie 4 Monate ist die perfekte Zahl dafür. Ist es eher so, dass man muss einen Überprüfungsprozess, es ist wieder ein Prozess, Entschuldigung, man muss halt eine Überprüfung einbauen, eine regelmäßige. Dafür gibt es auch genug Literaturbeispiele, wie quasi Prozesse, wenn sie einmal etabliert sind, dann auch am Leben gehalten werden können. Ich meine, das, was inzwischen ja auch in der Legal-Welt häufig zitiert wird, ist Lean Six Sigma. Das ist eine klassische Prozessoptimierungstechnik.
Lean Six Sigma
heißt das, aber das ist auch nur eine von mehreren.
Aber das finde ich spannend. Ja. Also ich finde es gut, wenn die Hörer, Hörerinnen nach dieser Folge denken, oh, ich habe da ich glaube, in mir drin ist irgendein Prozess, den ich jeden Tag ablaufe in meinem beruflichen Alltag und im studentischen Alltag und den würde ich gerne identifizieren und den würde ich gerne optimieren. Mhm. Geht das vielleicht mit Lean Six Sigma und könntest du mir erklären, wie dieser Prozess läuft?
Ja, ich bin selbst kein Lean Six Sigma Experte. Da gibt es Leute, die das deutlich besser können. Ich würde da noch einfacher rangehen, weil ich glaube, ein Fehler, den wir Juristen häufig machen, ist, dass sie erstmal ganz viel Literatur und Theorie sich raufschaffen. So, wie geht denn das eigentlich? Wie ist denn der Optimalzustand? Bevor sie überhaupt das erste Mal sich hinsetzen und das machen. Also, nur um auf dein Beispiel zurückzukommen. Ich habe einen Prozess, ich möchte, dass er besser wird. Dann nehme ich mir ein Blatt Papier oder halt ein Post-it oder eine Excel-Tabelle, je nachdem, welches Medium mir am liebsten ist, und fange einfach mal an, diese Schritte runterzuschreiben. Und jeder Prozessschritt, es gibt jetzt verschiedene Ebenen, in denen man das sehen kann, aber um es mal ganz simpel auszudrücken, jeder Prozessschritt hat einen Trigger, also jetzt jeder Prozess hat erstmal einen Trigger, irgendwie geht er los, also ein auslösendes Event, Gott, alles auf Englisch, ein auslösendes Ereignis. Nehmen wir mal einen Klageeingang, ja, damit geht der Prozess Klageerwiderung erstellen los, ja, oder erstmal was anderes. Wenn ich das weiß, dann kann ich eigentlich das immer weiter runterbrechen. Vom ersten Trigger, der Hauptprozess startet, über jeden einzelnen Schritt, hat einen Trigger, also quasi irgendwas kommt rein mit irgendeiner Information, irgendwas mache ich damit und irgendwas geht wieder raus zum nächsten Prozessschritt. Und es gibt immer jemanden, der für diesen Prozessschritt zuständig ist. Idealerweise nicht eine Person, sondern verschiedene Personen pro Prozessschritt, aber das lässt sich halt auch häufig in Kanzleien gerade nicht so einfach umsetzen, weil du eigentlich keine sehr, ich sag mal, auf gut stark unterteilten Teams hast, und da macht eigentlich jeder so ein bisschen alles häufig. Aber wenn ich mich auf dieses einfache Information kommt rein, ich mache was mit der Information, ich gebe sie weiter mit irgendeiner Art von Ergebnis, ich definiere auch dieses Ergebnis. E-Mail ist geschrieben, ja. Information ist übernommen in Stammdatenblatt oder whatever. Das klingt jetzt super langweilig. Aber wenn man sich das einmal verinnerlicht hat, diese Denke, dann lässt man auch irgendwann nicht mehr zu, dass Wischiwaschi geredet wird. Und
hoffentlich sagen das die Leute nicht über diese Folge.
Ja, das wird mir häufig unterstellt.
Es ist kein Problem. Aber ich finde ganz interessant, was du sagst, weil wir hatten vor einigen Wochen eine Folge zu Microcoding mit Marc Ohrendorf. Mhm. Und da ging es darum, dass man seine eigenen Prozesse am Computer oder so automatisieren kann. Und der Prozess, diesen Prozess zu identifizieren, ist genau der gleiche wie der Prozess, auch einen analogen Prozess zu automatisieren, weil man überlegt sich, was ist der Trigger, was müsste ich auslösen, damit der Prozess am Computer abläuft. Und bei uns ist es ja genauso, was ist der Trigger und wie kann ich den Prozess dann ablaufen und den zuerst dann visualisieren. Also zum Beispiel könnte man ja zwei Szenarien nehmen. Zum Beispiel, ich habe ein Problem und zwar bin ich mit meinem E-Mail-Postfach überlastet. Weil einfach massig E-Mails jeden Tag reinkommen und ich verliere unfassbar viel Zeit, diese abzuarbeiten. Und dann könnte man ja sagen, oh, postet und sagen, der Trigger ist, eine E-Mail kommt rein, was passiert dann? Und dann kann ich mir zum Beispiel ein eigenes System einstellen, dass die E-Mail automatisch irgendwo abgelegt wird. Das wäre vielleicht ein digitaler Prozess, aber gleichzeitig wäre ja ein analoger Prozess zu sagen, okay, dann gucke ich einfach nur zweimal am Tag in meine E-Mails rein und arbeite die ab. Ne? Und das ist ja auch eine Prozessoptimierung. Mhm.
Total. Es ist übrigens total klar, ob du einen analogen oder einen digitalen Prozess hast. Natürlich, die Prozessparameter sind, oder ich sag mal, die Kategorien, die du bilden musst, sind grundsätzlich erstmal die gleichen. Das ist schon mal ganz klar. Natürlich, man muss auch immer überlegen, es ist ja recht viel Arbeit und sehr viel Aufwand, das zu machen. Man muss immer überlegen, wo lohnt es sich und wo nicht. Wenn ich jetzt ein Transaktionsanwalt bin und krieg am Tag 300 bis 600 E-Mails rein, dann funktioniert das natürlich nicht, was du gerade beschrieben hast. Ne? Da kann man jetzt sagen, wir müssen das optimieren. Haben schon viele versucht, wir auch. Ist nicht ganz ohne. Also ich kenne das perfekte System Umgang E-Mails mit in der Transaktion nicht. Wir hatten auch überlegt, man müsste etwas Slack-ähnliches machen und Business Messenger in Transaktionen und Teams in Transaktionen. Also diese ganzen Chat-Programme, diese Business-Chat-Programme, die sollte jetzt ja inzwischen in Corona-Zeiten jeder kennen. Und das ist halt eben nicht so einfach mal zu ändern. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, dass man, wenn man sagt, ich möchte jetzt Prozesse ändern, fang bitte mit denen an, die auch wirklich, wo es realistisch ist, dass du in 2 Wochen etwas geändert hast oder etwas zumindest anfassen kannst. Wir hatten einmal ein Projekt, da ging es in der Kanzlei darum, den Prozess der Juve Submissions. Also jedes Jahr kommen ja die Handbücher raus, Juve Legal 500, Chambers und so weiter, wo dann drin steht, wer der Beste in was ist und überhaupt. Und
Kam gestern raus.
Nee, gestern kamen die Nominierten raus.
Ach so,
das Handbuch kam das schon dieses Jahr? Nee, ich glaube, es kommt erst im Herbst. Und das ist, also ich sag mal so, viele Kanzleien, die ich kenne, haben, das Zusammentragen der Informationen dafür hat einen höheren Aufwand, als es sein müsste. Ja. Man muss Zustimmung der Mandanten einholen, dass sie benannt werden dürfen. Man muss die Deal-Listen machen. Und wenn der Deal irgendwie schon 6, 7, 8 Monate her ist, dann muss man sich an die Details erinnern und so weiter. Da wird recht viel Zeit mit verbracht. Und bei den meisten Kanzleien ist das halt kein standardisierter und teilweise digitalisierter Prozess, was es sein sollte, meiner Meinung nach. Das ist ein Admin-Prozess. Das ist kein Kernprozess. Deswegen wird der auch meistens stiefmütterlich behandelt. Also das ist kein Prozess, in dem ich direkt am Ende eine Rechnung stellen kann, sondern es ist quasi ein unterstützender Prozess, in diesem Fall administrativer Prozess. Und das mal zu versuchen zu ändern, er kommt ja immer wieder und er nimmt immer wieder wahnsinnig Zeit in Anspruch. Und das mal zu ändern, war eine ganz interessante Erfahrung, da mal ranzugehen. Ich würde auch das nicht als Anfangsprozess empfehlen, weil der immer noch zu komplex ist und sehr viele verschiedene Stakeholder einbinden muss.
Zum Beispiel ein guter Prozess finde ich, der Prozess, wenn man ein Bewerbungsschreiben erhält.
Perfekter Prozess.
Simpler Prozess, ja. Der bei Prozessen auch nicht wirklich gut funktioniert, der in Kanzleien momentan auch nur halbwegs gut funktioniert.
Da haben wir schon mal drüber gesprochen, ne? Wie lange das teilweise dauert.
Also dass es lang dauert, dass es unbefriedigend ist, dass man manchmal gar keine Eingangsbestätigung erhält und dass man dann diese User-Perspektive, der User in dem Fall, der Bewerber, dass die da etwas abhanden kommt.
Total.
Und den Prozess könnte man relativ einfach optimieren, meiner Meinung nach.
Sehe ich auch so.
Und Und ich glaube, das wäre jetzt auch zum Beispiel, wenn man jetzt hier zuhört, den könnte man ja mal versuchen zu optimieren und dann die Erfahrungen mit Tamai teilen. Aus der studentischen Perspektive zum Beispiel finde ich einen interessanten Prozess, wenn ich zum Beispiel jetzt lerne, wie gehe ich damit um, wenn ich Dinge konsumiere, also juristische Inhalte konsumiere, wo lege ich die ab, in welchem Rhythmus wiederhole ich die? Das ist ja alles ein Lernprozess, den man auch visualisieren kann, theoretisch. Ja. Man denkt da viel drüber nach, man redet da mit Freunden drüber, welches System nutzt du? Nutzt du Anki, nutzt du Karteikarten? Aber eigentlich ist das ja ein Prozess, den man runterbrechen kann und den man auch individualisieren kann auf das, auf die Bedürfnisse, die man selbst hat.
Das Visualisieren, was du gerade ansprichst, das ist vielleicht noch ein ganz interessanter Punkt, was es gibt da verschiedene Methoden, Prozesse zu visualisieren. Eine der gängigsten nennt sich Business Process Modeling and Notation 2.0 inzwischen, BPMN. Das sind, wenn man es sieht, kennt man es. Das sind halt diese Kästchen und Dreiecke, mit wie halt Prozesse dargestellt werden. Das ist eine sehr standardisierte und sehr teilweise auch sehr durchdeklinierte Sprache, also Bildsprache, mit der man Prozesse entwickeln, also darstellen kann. Das ist, ich halte es nicht für notwendig, in den juristischen Bereichen diese Tiefe zu gehen, die diese Sprache hergibt. Aber das ist was, wenn man da Interesse dran hat, kann man sich das mal anschauen. Kannst du auch noch mal was in die verlinken. Genau. Im Übrigen, ja, wenn es um dieses ganze Prozessthema geht, also geht einfach mal bitte in Google und geht auf YouTube und schaut euch mal die ersten Tutorials dazu an. Es gibt ganz, ganz viel. Es gibt zum Beispiel vom Hasso-Plattner-Institut dazu auch eine kostenfreie Reihe zum Thema Business Modeling, Business Process Modeling und Decision Modeling. Zieht sich ein bisschen, das ist auch recht viel, ist aber kostenfrei erhältlich. Also erhältlich ist gut, also kostenfrei kann man sich das anschauen. Das ist wirklich ein ganzer Kurs dazu. Würde ich grundsätzlich jedem, der sich damit beschäftigen möchte, auch ans Herz legen, sich das mal anzuschauen. Weil neben dem, also auch das Thema Decision Modeling ist ja nicht ganz uninteressant für uns Juristen.
Ja, und vielleicht ist es auch bereits relevant für Studierende, weil bei uns hören ja Studierende zu, sich auch bereits jetzt sich dem bewusst zu werden. Weil wenn man dann später im Berufsalltag drin ist, dann ist es wahrscheinlich so, dass man schneller einen Prozess identifizieren kann und es länger dauert, wenn man dann bereits andererseits, wenn man im Berufsleben bereits ist, man sich noch nicht mit Prozessen beschäftigt, muss man ja erst identifizieren, oh, das könnte ein Prozess sein, wie gehe ich damit um und dann im nächsten Schritt, wie kann ich den lösen?
Ja, total.
Deswegen macht es bereits Sinn.
Es ist übrigens auch so, dass, also ich kenne viele Leute, die im Studium, dazu gehörte ich auch, sich Entscheidungsbäume oder Mindmaps gebaut haben. Ich baue mir zum Beispiel nach wie vor, wenn ich einen komplexen Vertrag habe, baue ich mir aus dem Vertrag eine Mindmap. Um einfach zu gucken, was sind eigentlich die Abzweigungen. Und dann kann man da auch dann schöne Linien zeichnen zwischen den Abzweigungen. Wo gehört eigentlich was zusammen? Und das Lustige ist, das ist eine Erfahrung, und deswegen möchte ich das mal unterstützen, was du gerade gesagt hast. Viele Leute lassen diese ganzen Skills, die sie sich ganz natürlich im Jurastudium angeeignet haben, machen die Tür auf, kommen in eine Kanzlei rein und dann ist das vergessen, weil jetzt macht man das ja anders. Nicht alle, ne? Es gibt genug Leute, die das nach wie vor machen, aber wenn ihr sowas habt, was ihr für sinnvoll haltet, ne, dann macht das weiter. Und wenn ihr merkt, okay, ein Prozess ist was Sinnvolles, nur weil dann ältere Anwälte und ältere Anwältin sind, die davon nichts gehört hat oder das für Quatsch hält, heißt das nicht, dass das Quatsch ist. Ne? Also wenn es euch hilft, eure Gedanken zu strukturieren, dann macht damit bitte weiter. Und bildet euch fort. Das ist gut.
Vor allem wird das, was du gerade angesprochen hast, momentan noch wichtiger.
Total.
Weil wenn man zum Beispiel Recht visualisiert, ja, könnte man sagen, warum sollte ich Recht visualisieren, wenn ich eh mit juristischen Profis arbeite? Aber sobald ich zum Beispiel diesen rechtlichen Prozess an den Informatiker weitergeben muss und der muss das übersetzen, geht das ja gar nicht anders als durch eine Visualisierung von zum Beispiel Entscheidungsbäumen, wenn es jetzt nicht so ein komplexer Sachverhalt ist. Und dafür ist das super sinnvoll, wenn man weiß, wie kann ich Informationen und Entscheidungen runterbrechen.
Ist auch mit juristischen Profis sehr, sehr hilfreich. Also, er hatte ja das Thema Legal Design schon mit der Lina, die war ja bei euch, ja, genau. Lina Krawitz. Wobei das ja auch nur ein Aspekt von Legal Design ist. Ich persönlich halt, also ich kann kein Meeting haben, wo es um Abläufe geht, wo es irgendwie um mehr geht, an dem ich nicht irgendwann aufstehe und anfange zu malen. extrem hässlich. Ich habe eine sehr schlechte, also es gibt Leute, die können wahnsinnig cool und schön malen. Ich kann das überhaupt nicht. Das ist mir aber egal, weil es hilft meinem Kopf und es hilft allen anderen zu verstehen, was wir gerade versuchen zusammenzuführen. Und ich halte ganz wenig von einfach da sitzen und irgendwie sich Notizen machen. Man muss es meiner Meinung nach visualisieren, einfach um auch einen gemeinsamen Nenner zu finden. Und noch ein Punkt, den du gerade sagst, ist ganz wichtig. Warum sollte ich juristische Informationen visualisieren? Warum sollte ich, das heißt ja, damit mache ich sie ja zugänglich. Ja? Ich mache sie ja zugänglich für den Nicht-Experten. Und es gibt diesen Schlag von Juristen, die der Meinung sind, sie sind besonders gute Juristen, wenn sie sich so ausdrücken können, dass kein Mensch sie versteht. Ja, dass sie super geil auf Latein oder verschwurbelt Jura sprechen können. Wenn man aber mal so ein Set AGB nimmt, die entsprechend visualisiert als Prozess und wirklich sagt, okay, was steht denn hier eigentlich gerade drin? Da steht drin, schick mir deine Daten, wenn du mir die Daten nicht schickst, bezahle ich dich nicht. Ja, das versteht jeder. Da kann ich hier vorne auf die Straße gehen und jedem sagen, hey, das ist die Regelung. Ja, alles klar, okay, du brauchst meine Daten, sonst kriege ich keine Kohle. Diesen Sachverhalt kann ein Jurist auf drei Seiten auspacken. Ne? Also,
ja, das stimmt.
Und das ist im Zweifel auch notwendig. Aber die große Kunst, finde ich, ist das wieder runterzubrechen auf ein Level, wo Leute es wirklich verstehen, was die Sache ist. Und da gibt es verschiedene Methoden für. Nicht nur gibt es Methoden, es gibt auch ganz, ganz viele Anwendungsfälle, wo das wichtig ist. Und zwar in dem Moment, in dem Jura Teil von Geschäftsentscheidungen ist, in denen ich jetzt eben nicht zwei riesige Rechtsabteilungen eines DAX-Konzerns aufeinander loslasse, sondern indem ich mit Menschen zu tun habe, die halt einfach Geschäftsleute oder Fachleute sind, aber eben keine Juristen. Und dann ist es sehr hilfreich, wenn ich mit einem Juristen zusammenarbeite, die Informationen so darstellen können, dass Menschen sie nachvollziehen können. Also ich arbeite ja gerade parallel auch in einem großen Startup. Und
da wollte ich gerade zu wechseln.
Super, ja, beim Urban Sports Club. Die haben zum Beispiel auch ganz viele, ich kann jetzt nicht so viele interne ausplaudern, aber die haben zum Beispiel auch ganz viele logischerweise Partnerstudios, das sind kleine Yoga-Studios, das sind kleine Fitnessstudios, die haben jetzt nicht alle ihren Haus- und Hofjuristen am Start. Und wenn ich die jetzt mit einem 15-Seiten-Vertrag und 18-Seiten AGB erschlage, dann sage ich im Zweifel, ach nee, komm, das muss jetzt auch nicht sein, mein Gott, dann werde ich halt kein Partner. Ne? Und das richtige Design oder die richtige Kommunikation von rechtlichen Zusammenhängen kann dann ein Business-Vorteil sein. Weil ich sage, hey, wir nehmen hier diesen Hustle raus, wir nehmen hier diesen Legal Pain mal raus, guck mal, wir haben ein schönes Bild gemalt, so ist das. Damit kommt man auch als Jurist viel mehr in eine gestalterische und auch geschäftsfördernde Perspektive rein.
Ja. Da bist du Projektmanager, oder?
Nee, mein Titel dort ist Legal Operational Manager.
Legal Operational Manager. Ja. Okay, und neben der Tätigkeit, die auch sehr spannend klingt, also sieht auf jeden Fall auf dem Papier sehr toll aus, aber kannst scheinbar nicht so viel drüber reden, bist du momentan ja noch einer anderen Tätigkeit mit drin, und das ist Clarius Legal,
genau,
oder?
Genau, das ist Clarius, da bin ich jetzt seit Mai derzeit als Off-Counsel, das heißt, also an alle, die nicht wissen, was ein Off-Counsel ist, das ist ein Anwalt, der auch was anderes macht. Clarius ist eine extrem interessante Kanzlei, ist eine Rechtsanwalts-AG, das gibt es ja schon mal nicht so häufig in Deutschland. Und der Gründer, Ernst-Georg Berger, der hat ziemlich umfangreiche Erfahrungen in-house gesammelt. Hat dann auch, war Partner einer Kanzlei, hat eine eigene Kanzlei gegründet, die wurde dann von der Ami-Kanzlei übernommen. Also der hat schon so ein bisschen was geschafft in seinem Leben. Und dann hat er irgendwann festgestellt, Moment, es gibt eigentlich hier in Deutschland eine riesige Dienstleistungslücke. Und zwar für eine gewisse Art der Rechtsberatung. Und da schlage ich so ein bisschen den Bogen zurück zu vorhin, als ich gesagt habe, ich gehe raus aus der Kanzlei, weil so wie, da ist das falsch. Das ist eigentlich genau der Punkt, wo wir jetzt hier stehen. Das ist ein bisschen eine Kanzlei von einer neuen Generation. Das ist selbst noch ein Startup, gibt es seit 5 Jahren. Aber es wird halt sehr stark auf die Prozesse des Mandanten Wert gelegt, die dann teilweise in der ganzen Funktion outgesourced werden. Das heißt, ich kann sagen, hey, wir haben hier entweder ein Projekt, was gesteuert werden muss, dann kann gesagt, okay, hier ist das Projektteam, zack. Aber auf der anderen Seite kann gesagt werden, wir haben hier eine Rechtsfunktion, Datenschutzrecht wird gern genommen, Compliance-Themen, Vertragsgestaltung, standardisierte Vertragsgestaltung, Sachen, die immer wieder vorkommen. Und das nehmen wir quasi jetzt als Paket, das wird jetzt definiert und das wird jetzt outgesourced. Das heißt, man wird quasi eine Art verlängerte Werkbank für die Rechtsabteilung oder nicht unbedingt Rechtsabteilung, manchmal für den Einkauf zum Beispiel auch oder so. Und da bin ich jetzt seit Mai, wie gesagt, und unterstütze bei weiterer Digitalisierung, bei der Gestaltung von Beratungsprodukten. Und bin da ziemlich happy, muss ich sagen.
Sehr gut. Und auf der Website steht da auch, dass du ein bisschen Legal Tech oder Legal Tech Tools nutzt. Das sagen ja auch viele Leute momentan, dass sie das nutzen. Alle. Was macht ihr?
Ja, was machen wir? Also wir versuchen, das, was ich auch schon länger versuche oder wir machen, ist auch, dass wir sagen, was standardisierbar ist, wird idealerweise automatisiert, zumindest digitalisiert. Wir nutzen da verschiedene Tools für.
Externe
Tools, ausschließlich externe Tools. Wir haben mit einem Anbieter haben wir eine Kooperation geschlossen, wo wir quasi auch eine Entwicklungspartnerschaft haben, wo wir sagen können, hey, wir bräuchten das Feature, alles klar, cool, und dass man das auch gemeinsam bauen kann. Haben wir jetzt auch gerade noch ein neues Dokumentenmanagement und Prozessmanagementsystem ongeboardet, mit dem wir auch noch mehr nach außen anbieten können. Was ist das Ziel dahinter? Wir sagen, wir können komplette Prozesse übernehmen, händisch, manuell, juristisch, also wir sind eine Kanzlei, sind ja Juristinnen und Juristinnen vor allem, also Rechtsanwälte, aber wir können auch sagen, hey, wir geben euch diese Funktion nicht nur als manuelle Arbeit, sondern vor allem als digitale und automatisierte Arbeit. Das heißt, ihr müsst euch selbst nicht das Tool kaufen, sondern ihr kriegt von uns as a Service das ganze Paket. Inklusive Automation, inklusive Ablage, inklusive Dokumentenmanagement in einem sicheren DMS, also Dokumentenmanagement-System in der Cloud.
Du hast das Legal Innovation as a Service mal genannt.
Genau, das geht sogar noch einen Schritt weiter, aber in diesem Fall wäre es dann zum Beispiel Contract Management as a Service, es wäre Compliance Management as a Service, Datenschutz Management as a Service. Und in Legal Innovation as a Service geht noch einen Schritt weiter, wo man dann auch sagt, okay, wir haben eigentlich nicht die Kapazität, das selbst zu machen. Wir sind jetzt hier nicht ein riesen DAX-Konzern mit 25 Leuten im Legal Innovation Team, was es auch gibt, sondern wir müssen was machen. Das merken wir auch, aber wir wissen nicht genau wie. Und dann kommen wir auch hin und sagen, okay, pass auf, hier ist unser Innovation-Team, aber eigentlich ist dieses Innovation-Thema nicht, ist ja kein Selbstzweck, sondern wir schauen erstmal, okay, was braucht ihr eigentlich? Okay, ihr habt Standardverträge, haben alle Standardverträge. Ihr habt Freigaben von Verträgen, kann man automatisieren. Ihr habt ein Problem mit dem Datenmanagement eurer Vertragsdaten, eurer Corporate-Daten, also gesellschaftsrechtliche Daten. Wenn man das alleine als Unternehmen onboarden will, ist das ein extremer Aufwand, man zahlt extrem viel Geld und man muss das Wissen erstmal aufbauen. Das ist zu einem gewissen Punkt auch sinnvoll, wenn es ein sehr wichtiger Aspekt ist. Wenn es aber eigentlich ein Brot- und Butter-Thema ist, was mitlaufen sollte, dann kann man sagen, okay, hier ist das Paket, macht es für uns und wir geben euch quasi noch den Zugang dazu. Ja? Aber das ganze Know-how und die ganze Erstellung und auch die Softwarebereitstellung erfolgt über uns.
Okay. Ich glaube, damit hast du Klaus Legal ganz gut zusammengefasst. Wenn man sich mehr dafür interessiert, guckt auf deren Website nach oder fragt Tamay persönlich. Wir werden auch deinen LinkedIn-Account verlinken in den Shownotes. Ich glaube, wir haben sehr, sehr viel über Prozesse heute geredet und mir liegen noch zwei Fragen am Herzen am Ende, wobei du die erste eigentlich schon beantwortet hast, und zwar, wenn man sich für Prozesse interessiert, was wären da für Literaturhinweise oder YouTube-Hinweise? Du meinst hier eben einfach googeln und wahrscheinlich die ganzen Literaturhinweise, die du eben schon genannt hast.
Ja.
Da gibt es so ein Werk, da sagst du, das muss man gelesen haben.
Nee, ein Werk nicht, nee. Also,
oder ein Video?
Ich kann noch mal gucken, ob mir ein Video einfällt. Das kann ich ja noch mal schicken für die Shownotes.
Ja, das packe ich in die Shownotes.
Genau, ansonsten würde ich in der Tat, also ich habe mir diesen HPI-Kurs reingezogen, also vom Hasso-Plattner-Institut. Die haben ja so ein Online-Kurssystem, Das hat mir ziemlich viel gebracht. Da lernt man auch ein bisschen mehr, als man braucht, aber das ist schon auch theoretisch erstmal ganz gut. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, das ist das Standardwerk, das ist der, keine Ahnung, der Stirner, Sachenrechtsstirner für die, so funktioniert es meiner Meinung nach nicht, weil wir müssen auch keine Hardcore-Prozessexperten werden, muss man ganz klar sagen, ne? Es gibt, wenn wir Hardcore-Prozessexperten werden wollen, dann sollten wir uns vielleicht einen Hardcore-Prozessexperten holen. Ja, ich glaube, das würde ich gerne nochmal, ich weiß, wir sind ein bisschen knapp in der Zeit, aber den Punkt würde ich gerne noch machen. Ich selbst sehe mich eher da an der Schnittstelle. Wenn ich sage, ich brauche wirklich, ich verstehe Software, wie das so aufgebaut ist, so ein bisschen einigermaßen. Ich weiß, wie eine Datenbank aufgebaut ist. Ich weiß, wie man Prozesse ganz ordentlich macht. Ich weiß, wie man Projekte managt. Habe das auch schon in vielen Workshops erklärt. Aber in allen diesen Disziplinen gibt es Leute, die sind in dieser Disziplin krasse Profis. Und im Zweifel gehe ich dann auch mal zu denen und binde die ein. Ja? Das Problem ist, die meisten reden nicht miteinander. Und diese Schnittstellenfunktion, das ist etwas, was ich glaube, was generell in der Digitalisierung, aber vor allem auch in der juristischen Digitalisierung eine ganz essentielle Rolle in der Zukunft spielen wird.
Diese Schnittstellen-Themen behandeln wir auch, und wir haben auch viele Leute, die praktisch eine Schnittstelle bilden. Das zieht sich wie so ein roter Faden durch unsere Folgen. Und als letztes, wen würdest du denn als nächsten Gast gerne bei uns hören und ja, vielleicht jemand, der auch eine Schnittstelle bildet?
Darf ich mehr als eine Person nennen?
Es gab schon Leute, die haben euch drei genannt.
Ja, grundsätzlich würde ich vorschlagen, sprecht mal die Valeska Molinari an von Baker McKenzie. Ich weiß nicht, ob die schon mal genannt wurde.
Ja. Wurde noch nicht genannt, aber
kennen wir. Ja, ist bekannt. Aus Funk und Fernsehen. Den Pascal Di Prima, den Gründer von Lexemo, auch hier aus Frankfurt. Dann einen meiner, immer ein geiler Gesprächspartner, ist mein Ex-Mitgründer Henrik Wers, jetzt bei Alan Overy. Und
und jetzt hast du alle.
Ich habe eine Person.
Noch einen letzten. Bonus.
Ja, Bonus würde ich noch den Felix Rackwitz empfehlen. Der ist immer super.
Felix Rackwitz. Ja. Okay. Dann haben wir auf jeden Fall nochmal vier extra neue Folgen. Du bist ja auch, du magst ja auch Podcasts, oder?
Ich höre ziemlich viel Podcasts, fast immer.
Hast du noch einen Podcast, den du so uns ans Herz legen möchtest? Mm. Sagst du, den müsst ihr hören, der ist besser als Talking Legal Tech?
Nee, das geht nicht. Ich kann mal sagen, was du danach, ganz knapp danach, also ich stehe halt auf Alles Gesagt von der Zeit.
Alles
der
Gesagt.
Der unendliche Podcast. Und wenn man mir ein bisschen lachen will, dann den kennst du auch schon. Gefühlte Fakten ist ein extrem lustiger Podcast.
Hast du mir schon mal empfohlen. Der ist gut.
Genau.
Ich höre mir alles an, was dir empfohlen wird. Ja, ich fühle mich hier wie bei Alles Gesagt, aber irgendwie ist noch nicht alles gesagt. Aber das ist auch gut, weil dann können wir demnächst wieder reden und dann können wir weiterreden.
Vielleicht sehen wir uns ja irgendwann auch mal in Person. Ne?
Oh, das wäre cool. Wir telefonieren immer nur. Ich glaube, für die Hörer hatten wir ein paar gute Gedanken dabei. Vielleicht denken sich manche Leute, oh, ich höre hier einen Legal Tech Podcast, warum reden wir nur über Prozesse? Ja, weil ein digitaler Prozess, der schlecht ist, genauso schlecht wie ein analoger Prozess und andersrum. Und deswegen muss man erstmal seine Prozesse optimieren, um sie dann zu digitalisieren. Hatten wir schon öfter drüber geredet.
Genau.
Oder willst du dem was zu
Nö, das hast du super gesagt.
Vielen Dank, Tamal, für deine Zeit. Sehr cool, dass du da warst.
Hab mich sehr gefreut, Philippe. Ich bin sehr gespannt, was ihr zusammenschneidet.
Wir schneiden ein bisschen was zusammen. Vielen Dank an die Hörer und Hörerinnen für eure Aufmerksamkeit, für eure Zeit. Es ist nicht selbstverständlich, dass man sich hier 30 bis 50 Minuten hier hinsetzt und uns zuhört. Ich hoffe, es bringt euch was, empfehlt uns weiter, liked uns auf den sozialen Netzwerken, gebt uns 5 Sterne bei Apple Podcast und ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, willkommen bei Talking Legal Tech. Bis dann.
Tschüss. Danke.